Und wenn sie dann mal so eine Zeit lang geruht haben, dann wäre ich irgendwann so dermaßen sauer, weil ich sage, so, jetzt ist der fällig. Und dann fängt eigentlich so eine Art der Nicht-Zerstörung an. Ja, das will ich diesen Menschen ja gar nicht antun. Aber dann fängt es an, dann fängt die eigentliche Arbeit an und die macht auch am größten Spaß, ehrlich gesagt. Ja, diese Konturen und alles so rausholen.
Meine Bilder regen mich manchmal auf. Das sagt mein heutiger Gast im Erfolgreich Reden Podcast. Warum regen einen die eigenen Bilder auf? Sprechen die Bilder mit einem? Und wie funktioniert eigentlich so eine Kommunikation per Bild ohne Worte? Ein ganz anderer Blickwinkel heute im Erfolgreich Reden Podcast mit Suse Kohler. Sie hat mich in ihr Atelier nach Moosrhein im schönen Oberbayern unweit des Tegernsees eingeladen. Suse, herzlichen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ja.
Also ich freue mich auch. Also es ist jetzt, man schaut hier auf die Berge, wenn man rausgeht auf die Terrasse. Suse hat hier ein wunderbares Tablett gemacht mit Brezeln und der Kaffee ohne Kuhmilch, sondern...
Mit Hafermilch. Weil's sehr bekömmlich. Ja.
Und Orangensaft, da merkt man schon, das ist so das Gastgebertum.
Mango natürlich. Mango, ja. Und du kannst noch zwischen Kohlensäure und Stillwasser wählen. Also irgendwie werden wir auf jeden Fall mal nicht verdursten.
Das stimmt. Und es sieht also ein Gastgeber-Gen hat sie auch, weil sie, kann man auch sagen, im Hotel aufgewachsen bist du nicht, aber mit einem Mann verheiratet bist, der ein sehr bekanntes Hotel betreibt.
Genau. Mein Mann, der betreibt, beziehungsweise ist Inhaber Hotelier Bachmeier-Weissach in Rottach-Egern und das Bussi Baby in Wiessee und gerade eröffnet das neue Clubhaus am Tegernsee. Und ja, so lernt man zumindest ein bisschen die Gastfreundschaft, beziehungsweise es ist ja auch so familiär gegeben, dass man immer mal seine Freunde und Gäste bewirtet und ja das gehört dazu.
Deswegen merkst du schon, lieber Erfolgreich Reden Podcast-Hörer, wir haben so viel zu besprechen. Natürlich die Malerei im Mittelpunkt, aber wer auch sich im Hotel aufhält, kriegt natürlich auch mit, wie vielleicht Menschen, die einen gewissen Standard gewohnt sind, kommunizieren, ob die vielleicht mit dem Personal höflich oder unhöflich umgehen. Auch darüber reden wir jetzt.
Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
Nutze die Techniken der Profi-Moderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, wenn ein Sprechfuzzi eine stille Künstlerin trifft. Also zumindest beruflich. Suse Kohler hat ja nicht das Wort, um ihr Publikum zu erreichen. Sie hat die Kraft der Bildsprache und das macht sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. Viele Parallelen zwischen der Vorbereitung einer Künstlerin zu dir, wenn du einen Vortrag vorbereitest. Das sind wirklich Parallelen. Die werden wir uns erarbeiten und in dieses wunderbare Gespräch gleich eintauchen in das Leben und in die Kunst von Suse Kohler. Vorher noch die Einladung an dich, wenn du den Unterschied machen möchtest zu 95% aller Redner und anders in deine Business-Kommunikation, in deinen Vortrag, in dein Kunden- und Verkaufsgespräch, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist, wenn du anders einsteigen möchtest, dann lade ich dich ein zu meinem kostenfreien Webinar, hat den Titel Die 5 geheimen Hacks von uns Moderatoren, wie wir es schaffen, unser Publikum, unsere Zuhörer, unser Gegenüber zu faszinieren, anstatt nur irgendwas zu präsentieren. Wie du es hinbekommst durch einen knaller Einstieg, dass deine Zuhörer oder dein Gegenüber, funktioniert auch im 1:1 Kundengespräch natürlich, ab Sekunde 1 an deinen Lippen klebt. Das machen wir im wirklich inhaltsstarken Webinar, völlig kostenfrei. Du hast danach 3 Beispiele, die du 1:1 für deine Präsentation übernehmen kannst. Du musst dann nur noch eine Überleitung finden zu deinem eigentlichen Thema. Aber das ist leichter als gedacht. Beispiel. Und dann geht's gleich los mit Suse Kohler. Wenn du eine Business-Präsentation hast und dein Team oder deinen Kunden davon überzeugen willst, ab sofort ein bestimmtes Tool zu nutzen, um den Umsatz um 20% zu steigern. Ja, was machen dann alle? Die stellen sich hin und sagen, und jetzt präsentiere ich Ihnen ein tolles Tool, mit dem Sie Ihren Umsatz 20% steigern können. Du hingegen könntest ein Bild von Giselle Bündchen, Topmodel Giselle Bündchen, hochhalten oder in deiner PowerPoint abspielen. Was passiert dann? Du hast die absolute Aufmerksamkeit. Und es ist trotzdem ein unfassbar seriöser Einstieg. Warum? Giselle Bündchen steht für Unternehmen. Überall, wo sie als Werbeikone tätig war, wurde der Umsatz um 20% gesteigert. Und dann findest du zum Beispiel die Überleitung zu deinem Tool. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie du dein Publikum ganz anders abholen kannst und wie ein souveräner, brillanter Redner wirkt. Mehr dazu im Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Der Link in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung, hier bei Spotify oder bei Apple, je nachdem, wo du uns hörst. Freue mich, wenn wir dann im inhaltsstarken Webinar uns viel gemeinsam erarbeiten. Völlig kostenfrei. Und jetzt ins Gespräch mit Suse Kohler. Suse, also wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, wir müssen dich ein bisschen kennenlernen, dann fällt schon auf, also du hast Marketing und Werbung studiert, auf deiner Website steht 90 bis 97 und dann war lange erstmal nichts und mit der Malerei, welche Art von Bildern du malst, dazu kommen wir gleich, es geht um vor allem Porträts, aber mit der Malerei ging es ja dann erst viel später los. Hat die Lücke etwas mit einer Familienplanung zu tun?
Das hat sie wohl wahr. Also jetzt muss ich erstmal als Erstes sagen, ich habe nicht von 90 bis 97 studiert, weil das wäre ein schrecklich langer Zeitraum. Aber ich habe tatsächlich in Hamburg Marketing- und Kommunikationswissenschaften studiert und nebenher aber in meiner Werbeagentur damals gearbeitet. Immer aber in Richtung Film. Also Film war für mich immer ein ganz großes Thema, weil eigentlich wollte ich Kunst studieren nach der Schule, nach dem Abitur, aber mein Vater meinte, ich soll mich ein bisschen nach etwas orientieren, was vielleicht nicht brotlos enden würde und dann habe ich diesen Weg eingeschlagen und es war wahnsinnig cool und toll. Ich habe viele Jahre in München im Filmhaus damals gearbeitet, in der Werbefilmproduktion und sind immer der Sonne nachgeflogen. Es war einfach ein ganz großartiges Team und Arbeiten und eben bewegtes Bild. Jetzt sind es stillere Bilder, aber die trotzdem viel erzählen. Und das war einfach schon immer mein Thema. Ich bin einfach da einfach ein kreativer Mensch.
Und das finde ich eben so spannend. In manchen Lebenslaufen und Gesprächen hier im Podcast habe ich schon gemerkt, das sind Brüche. Ja, da kommt dann was ganz anderes. Lebensabschnitt 1 endet, Abschnitt 2 geht Richtung Selbstverwirklichung oder sonst wohin. Bei dir ist es die Bildsprache, die sich da schon durchzieht. Also ob Bewegtbild oder still, du hast es gesagt, das war ja im Marketing, in der Filmindustrie oder in der Filmbranche. Was hat da die Leidenschaft fürs Bewegtbild ausgemacht? Also was findest du da
Geschichten
spannend?
Erzählen. Also, okay. Geschichten erzählen, auch wenn es jetzt nur ein 30-Sekünder ist. Aber du transportierst ja eine Message und das bildlich umzusetzen. Und das ist einfach, das finde ich immer sehr interessant und macht wahnsinnig Spaß, sich das auszudenken und es zu kreieren. Und so geht es mir heute eben auch. Ich male ein Bild, wo ich natürlich mir ganz viele Gedanken mache und mich reinversetze in, was soll es dem Betrachter denn sagen? Was gebe ich dem mit auf dem Weg? Und das ist eigentlich so meine Kommunikationssprache in der Malerei.
Und das, glaube ich, kann auch meine Community von mir schon gar nicht mehr hören hier als Tipp. Aber deswegen ist es super, dass du das auch jetzt schon, ohne dass ich dich darauf hingestoßen habe, bestätigst. Man gewinnt den Kampf in der Vorbereitung. Was möchte ich meinem Publikum im Referat, im Vortrag, in der Verkaufspräsentation sagen? Was soll es am Ende mitnehmen? Was soll es nach dem Vortrag tun? Genau das Gleiche machst du ja als Malerin. Also du hast ein Bild, also lass uns den Hörer ein bisschen mitnehmen, Porträts, die immer 140 mal 100 sind, ne, 140 mal 100, immer in Schwarz-Weiß. Ist das noch aktuell?
Also es gibt eine Serie mit diesem, angefangen hat es mit einer Serie, die hieß Die Seemänner. Da habe ich angefangen, berühmte Persönlichkeiten, die rund um den Tegernsee gearbeitet, gelebt. Das sind Künstler, das sind Politiker. Wir haben ja hier doch einige am See leben gehabt. Und die habe ich gemalt. Die habe ich einfach mal zusammengefasst und habe mir überlegt, weil Porträt ist ja eigentlich nicht sehr angesagt gerade. Und ich wollte auf keinen Fall also in dieser alten Malerei, Ölmalerei landen. Ja, aber dieses klassische, man denkt an Porträt ja immer das klassische Familienbild in Öl über dem Kaminsims. Ja. Und ich wollte es einfach in die heutige ewige Zeit transportieren. Und ich bin schon ein sehr, also ich will den Gesichtsausdruck auf jeden Fall präsent haben, ja, aber ich will es trotzdem moderner malen und dass es in die heutige Zeit passt und vielleicht mit diesen poppigeren Hintergründen und deswegen auch Acryl und diese Schwarz-Weiß-Grautöne, weil man da eben so wahnsinnig viel raus, also in Farbe wirkt es dann immer leicht sehr kitschig, ja, weil die natürlich so viele, die haben einen unglaublichen Ausdruck durch ihre Falten, durch diese Lebenslinien, durch gelebtes Leben und das würde in Farbe, ja, ich weiß nicht, also meins ist eben dieses Schwarz-Weiß. Ich finde auch Schwarz-Weiß-Fotografie meistens viel schöner als wie in Farbe, aber ich male auch bunt, also ich male auch in Farbe, weil manchmal braucht man das dann auch wieder, ja. Also ich meine, man kann sich ja in Farben die selbst zu mischen und so, da kann man ja total aufgehen. Und ich zum Beispiel male ich sehr viel Auftragsmalerei und gerade Kinder, die kann ich nicht in Schwarz-Weiß, in Grautönen malen, weil die sehen so traurig aus. Ja. Und da kann man das auch anders, aber die haben natürlich auch nicht diese Lebenslinien schon im Gesicht, da muss man den Ausdruck eben anders holen. Und für mich ist es immer das Allerwichtigste, sind die Augen. Mhm. Und deswegen hatte ich mir natürlich dieses, also jetzt wieder zurückzukommen auf diese großen Porträts, diese Schwarz-Weiß, auch diese Größe ausgesucht, weil ich mir vorstelle, ich gehe an diesen Bildern vorbei. Mittlerweile male ich ja eine ganze Reihe an, ich habe es jetzt, mein Malt, die Überschrift, also ob dies dann bleiben wird, weiß ich nicht, sind jetzt Machtköpfe, aber ich will durch diese Größe und durch wirklich nur Gesicht zeigen und vielleicht ein bisschen Hemd, Anzug irgendwie den Betrachter eigentlich durch diese Augen, die mir wahnsinnig wichtig sind, einfach eincashen, ja, und wenn die eingepackt haben, dann kommt es einfach zu einer stillen Auseinandersetzung. Das erlebe ich immer wieder, ein paar hängen ja im Hotel und die Leute bleiben einfach stehen und es fängt einfach so eine innere, so ein Austausch statt. Warum hast du das gemacht? Was weiß ich, alle Fragen, die einen dann halt so, und das fand ich nicht gut, das war gut. Ja, also da, und das finde ich so toll. Und so haben wir uns ja letzten Endes auch kennengelernt. Das finde ich ja auch grandios, weil du ja auch deine stille Auseinandersetzung und die dann noch in deinem Podcast verarbeitet hast. Also grandios, super.
Genau, ich kann dieses Erlebnis eben bestätigen. Ich bin hier natürlich also es war der klassische Sommerurlaub, 5 Tage im Bachmeier. Auch alles bezahlt. Also das ist ja keine Influencer-Nummer mit hier, wir schenken dir eine Woche Urlaub und interview mal hier die Malerin. Ne? Also
nein.
Sondern ein echtes Interesse. Ich laufe da im Bademantel Richtung Spa-Bereich und dann denke ich mir, das ist doch der Helmut Kohl, der da hängt. Mensch, die Angela Merkel, ne, der Gorbatschow. Ja? Und die erschlagen einen, aber eben im positiven Sinne, und gucken einen an. Ja. Mit den Augen, die haben, also lieber Podcast-Hörer, stell dir das wirklich vor, du läufst da vorbei an der Wand und deswegen diese 140 mal 100 Zentimeter und dann gucken die dich an. Und ja, so sind wir dann letztlich einen Abend später ins Gespräch gekommen und ich habe das ja auch meiner Insta-Community in den Insta-Stories gezeigt, deswegen auch der Hinweis jetzt hier für dich, schau dir das YouTube-Video an, was jetzt parallel dazu erscheint, weil dann siehst du auch, worüber wir hier reden. Also das mit den Augen kann ich absolut bestätigen. Jetzt machen wir es doch mal konkret, wir sind hier im Atelier. Genau. Es ist auch passend, weil kennt wahrscheinlich jeder auch aus dem Geschichtsunterricht, Helmut Schmidt, unser Altkanzler, ist hier bei dir in Bearbeitung und da ist ein Foto von ihm, also dieses klassische Politikerfoto. Und wie fängst du an? Fängst du, wie du sagst, also auch mit den Augen an oder machst du dann eher so mal einen Eierkopf oder den schmalen Kopf, je nach Kopfform?
Also ich versuche natürlich schon die, du musst ja irgendwie diese Relation hinkriegen.
Geh mal ruhig hin, ich nehme meine Kaffeetasse mit.
So. Also, du fängst im Prinzip an, natürlich die Konturen zu setzen und er soll ja dann auch so aussehen, also dass das möglichst realistisch ist. Ja, und dann fängst du einfach an. Ich fange dann tatsächlich mit den Augen an, weil die sind eigentlich, wobei es ist alles grundiert eigentlich. Es sieht jetzt noch sehr flach aus, ja, aber es ist, denke ich mal, alles an Ort und Stelle, wo es sein soll. Und jetzt ist es sehr, sehr flach und im Prinzip grundiert. Und jetzt fängt dann so der Prozess an, immer mehr rauszuarbeiten. Und ich kratze und schrubbe in diesen Bildern rum, um eben diese Tiefe zu erreichen, die dann eben diesen Ausdruck irgendwann zutage bringen. Ja, also das, und ich stelle sie dann auch oftmals weg oder ich schleppe sie mit rüber und stelle sie tatsächlich irgendwie aufs Klavier oder was weiß ich und schaue mir das immer wieder an, weil dir fallen dann auf einmal, oh Gott, dieser Nasenflügel, also wenn ich das hier schon sehe, geht gar nicht. Oder Licht oder was weiß ich, ja. Also wenn du immer so davor stehst, weil sie halt so groß ist, ist natürlich sehr schwierig. Du musst immer weggehen und hin und ich muss sie wegstellen und dann sehe ich wieder, ah, und dann könnte ich um 4 Uhr nachts aufstehen und weiß mich dann auf einmal packt. Und dann kriege ich, und wenn sie dann mal so eine Zeit lang geruht haben, dann werde ich irgendwann, und ich sie mir dann anschaue, dann werde ich irgendwann so dermaßen sauer, weil ich sage, so, jetzt ist der fällig. Und dann fängt eigentlich so eine Art der Nicht-Zerstörung an. Ja, das will ich diesen Menschen ja gar nicht antun. Aber dann fängt es an, dann fängt die eigentliche Arbeit an und die macht auch am größten Spaß, ehrlich gesagt. Ja, diese Konturen und alles so rausholen. Und der hier, der ist jetzt zum Beispiel fast fertig. Also das ist, ja, kennst du ihn?
Rechts daneben, ich wollte gerade sagen, ich erkenne ihn gerade nicht.
Das ist Amarongen, Otto Wulff von Amarongen. Der war ja ganz, also der war eine sehr wichtige Person im Russland-Geschäft. Der hat nach dem Krieg die ganzen Fäden gesponnen, um die Wirtschaft nach dem Eisernen Vorhang, als halt da wieder alles irgendwie aufging, da die ganzen Wirtschaftskontakte herzustellen und war ein unglaublich, also der, ich weiß nicht, wie viele Verdienstkreuze am Band, an groß und klein und dünn und schmal und was weiß ich, also mit großen Auszeichnungen. Und das war ehrlich gesagt ein Auftrag, der ist mir aber in der Corona-Zeit, ist dieser Mensch irgendwie mir abhanden gekommen, aber der passt so dermaßen gut in diese Serie, dass ich ihn eigentlich jetzt gar nicht mehr hergeben will. Okay. Und bin eigentlich total happy damit. Ja.
Und da sieht man, ich versuche es zu beschreiben im Hörmedium, das ist der einzige Moment, wo ich mal doof finde, dass ich nur Podcast mache. Helmut Schmidt links, der noch sozusagen auf der Staffelei steht, da sieht man, der hat diese Tiefe noch nicht. Also das kannst du dir vorstellen. Genau, der ist flach. Also erstmal so wie Zeichnung, obwohl natürlich schon gemalt ist. Während rechts Amarungen, der hat schon also viel, ich sag mal, schwärzere Schichten um die Augen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man in so eine Tiefe reinschaut. Also das finde ich schon spannend. Es ist ja alles Leinwand, ja? Es ist ja nichts tief, ja?
Nee, es ist ja nichts.
Und das finde ich so faszinierend bei euch Künstlern, dass ihr diese Technik dann hinkriegt. Einmal auf einem Foto siehst du nur die Augen, wie sie sind, und im Bild siehst du auf einmal eine Tiefe und er schaut mich an. Begeistert dich das selbst eigentlich auch noch oder geht es dir manchmal so wie die Metzgerin, die sagt, ja, ich weiß, dass ich eine super Wurst mache, aber ich esse sie eigentlich nicht mehr?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich meine, das ist schon auch immer eine wahnsinnige Arbeit. Also das ist ja jetzt nicht so an einem Nachmittag geschehen.
Ach so,
es ist ja, es ist ja schon ein Wahnsinnsprozess. Ja. Und auch eine wahnsinnige Auseinandersetzung. Ich schaue mir natürlich unendlich viele Fotos an. Wie lacht der? Wie schaut der grimmig? Wie schaut der, wenn er müde ist? Wo sind die Muskeln? Und das wirkt halt alles dazu. Also ich meine, hier siehst du nur eine Schwarz-Weiß-Kopie von der Struktur, aber oder von der, wie dieser Kopf und alles aussehen soll mal. Aber und ich lese viel darüber, was waren das überhaupt für Menschen? War der lustig? War der traurig? War der, weißt du, weil das hat ja auch eine unglaubliche Aussage, ja? Das sprüht ja alles aus Augen. Das ist bei jedem Menschen so. Das Erste, in was ich schaue, sind Augen. Und wenn die einen anstrahlen, dann, das ist ja eine unglaubliche Empathiegeschichte, die sich natürlich da mit einspielen lässt, ja?
So, und deswegen gehen wir jetzt gleich einmal mit dem Knarzen im Boden. Ich hoffe, man hört das. Genauso muss das sein in einem Atelier. Wir gehen einfach mal einen Raum weiter. Also ich beschreibe das mal, das ist so ein altes Wohnhaus gegenüber vom Haupthaus von der Familie Kohler, wo eine Nachbarin drin gewohnt hat. Das hat Suse zum Atelier sozusagen hergenommen. Und überall, es riecht natürlich auch nach den Farben und überall hängen sie rum. Und jetzt wollte ich gerade nämlich sagen, Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, September 2020, der hing auch im Hotel, an dem bin ich vorbei. Habe ich auch gefreut, dass es eben nicht nur so eine Altherrenveranstaltung ist, der Machtköpfe.
Da kommen schon noch mehr.
So. Und jetzt, auf einmal sehe ich ihn hier und sage mir, wieso ist der denn da? Warum hat der dir denn nicht so gefallen? Als Teil der Serie Machtköpfe neben Angela Merkel, Gerhard Schröder.
Genau. Und ja, also mir tut es jetzt unheimlich leid. Ich muss ihn abhängen, aber es hat jetzt keine persönlichen Gründe, sondern es ist einfach nur, weil er einfach nicht in diese Reihenfolge reingepasst hat.
Also geschichtlich, weil also von der Kunst her von natürlich.
Von der geschichtlichen Seite. Da hat er jetzt einfach nichts zu suchen gehabt. Also ich plane ja gerade eine sehr große Ausstellung mit noch viel mehr Köpfen, die jetzt im Entstehen sind und ich schon einige noch habe. Aber alle will ich jetzt natürlich auch nicht verraten, weil ein bisschen Überraschung muss ja dann auch noch sein zu dieser Ausstellung. Aber der wird dann schon wieder, ich meine, wir haben jetzt gerade ein riesenpolitisches Thema. Who's next? Ja, also es ist ja irgendwie alles eine ganz spannende Sache und mal schauen, wie es ausgeht.
Heißt das, malst du einen Friedrich Merz schon auf Halde, falls der vielleicht doch mal CDU-Vorsitzender und Kanzler wird?
Nee. Das mache ich nicht. Nein, weil da müsste man ja alle malen. Ja, und ich würde aber auch nicht alle malen, das muss ich jetzt auch sagen. Das würde ich nicht und ich glaube, das steht mir auch gar nicht zu. Ich bin ja jetzt nicht als Malerin hier irgendwie die politische irgendwas, das will ich gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht mein Ansinnen, überhaupt diese Köpfe zu malen, sondern ich will einfach nur anregen, einen Austausch stattfinden zu lassen. Irgendwie diese Art der Kommunikation, sich ganz kurz dazu Gedanken zu machen, was hat der mir im Leben, hat der mir, was weiß ich, ja. Und ich will auch überhaupt nicht meine eigene Meinung reinbringen. Deswegen versuche ich, diese Köpfe wahnsinnig neutral zu malen. Es wäre nichts einfacher, das zu karikatieren Frau Merkel, was weiß ich. Das wäre ja einfach.
Und Winkel.
Ich möchte das gar nicht, ja, weil das steht mir nicht zu und die haben auch alle ganz viel Tolles geleistet, ja. Ich bin da überhaupt nicht jetzt der Weichensteller und das einzige Anliegen, was ich aus meinem Kunstverständnis mit auf den Weg geben will, ist, dass es anspricht und eben das bereits jetzt Gesagte einfach zur Geltung kommt. Das ist einfach, und ehrlich gesagt, wenn ich dann, und es ist egal, ob das Kinderbilder sind, zum Teil von denen, die ich gar nie gesehen habe. Da wäre ich überflutet mit 1000 Fotos und ich kriege dann diese Köpfe so hin, dass ich das dann wer auch immer mir diesen Auftrag gegeben hat, dann präsentiere und die weinend sagen, das ist der Wahnsinn, wie hast du das geschafft? Du hast dieses Kind ja eigentlich gar nie gesehen und das ist es aber so voll getroffen und du hast das und wie du, also es ist unglaublich. Ach, das freut mich.
Geiler Lohn, wollte ich gerade sagen.
Und das denke ich mir immer, dann ist mein Malauftrag erfüllt. Ja. Dann bin ich wirklich total glücklich und denke mir, ja, super, geglückt.
Hat funktioniert. Jeder fragt sich, okay, wie lange dauert so einer? Also geht durchschnittlich, ne? An manchen wirst du verzweifeln und mal 20 Stunden länger brauchen, aber hast du so ein Pi mal Daumen-Gefühl?
Ja, das kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, weil ich sie echt wegstelle. Ich meine, das klingt jetzt so blöd, aber zum Beispiel ihn hier, den habe ich gemalt, sicherlich jetzt schon, das war sicher so, weißt du, Corona-Zeit hatten wir alle sehr viel Zeit und da ist der, was weiß ich, im April und jetzt so langsam, der kitzelt mich jetzt wieder, weißt du, und dann, das kann sein, dass es dauert eine Nacht, ich male ja sehr gerne abends immer so, weil ich dann endlich mal meine Ruhe habe und nicht eins meiner Kinder bekochen muss oder irgendwie.
Derer es vier gibt.
Und weißt du, und da finde ich so zu meiner Ruhe, dann ist immer so, wie man halt auch drauf ist und so, es muss einem ja auch liegen und ich muss mich total einstimmen und
dann machen wir es anders. Verstehe ich, aber wir machen es anders. Ich will dich so ein bisschen festnageln. Wenn ich dir heute ein Foto von mir gebe und sage, ich habe am Freitag eine Mörderveranstaltung, wo ich das Porträt von mir, weil ich unfassbar selbstverliebt bin, möchte ich in der Anmoderation haben. Kriegst du das in der Woche hin, wenn du sonst nichts anderes machst?
Würde ich schon. Also
das schon.
Ja.
Okay. Dann haben wir mal eine Zeitvorstellung, klar, dass du die weglegst, aber so.
Okay. Also ich male jetzt nicht Wochen an einem Bild rum, aber in
Summe
ist es, was weiß ich, zwei, drei. Okay. Der Amarong, der war eine Nacht.
Ja?
Der war einen Nachmittag vorskizziert, getrocknet und dann ging es los. Und an dem hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, der hat mich gefesselt. Ja. Und dann wird es halt auch mal 5 Uhr morgens, aber auch okay.
Also wieder zurück zur Kommunikation. Was möchte die Künstlerin sagen? Sie möchte, dass Menschen über ihre Kunst ins Gespräch kommen, reflektieren, wenn sie am Schröder vorbeilaufen, dass sie eine Emotion dazu haben mit, ach, guck mal an die Zeit. Also ist es dir eigentlich völlig wurscht, was passiert? Es soll nur was passieren.
Genau, ja. Das ist ja jedem Betrachter überlassen, was er sich dabei denkt. Das will ich nicht vorgeben.
Das wollte ich ja sagen. Also bist du eine nicht so strenge auch, weil das finde ich bei so Kunstvernissagen teilweise immer so drüber. Weißt du, so wie die Experten unter sich, und sehen sie hier der Pinselstrich links und schauen sie mal. Oh. Also ich darf auch sagen, Mensch, Linda, finde ich lustig und weitergehen. Und beim Schröder darf ich aber auch mal 10 Minuten davor stehen.
Unbedingt. Ich meine, jeder hat ja auch seine persönliche Empathie zu denjenigen. Und beim einen bleibt man länger, beim anderen fällt einem gar nichts ein. Oder beim dritten, den will man gar nicht anschauen. Und was weiß ich, also das bleibt demjenigen überlassen.
Jetzt immer die Frage 1 natürlich, nach wie lange dauert sowas? Die Frage 2, wenn ich hier so einen echten Cola, das klingt immer komisch bei einer Frau, ne? So einen echten Cola drin, aber so eine echte Suse haben möchte.
Genau, Suse klingt viel netter, oder? Weil das bin dann gern, das bin ich dann, ja?
Kann ich das bestellen? Was müsste ich denn da ausgeben für so ein tolles Porträt von mir selbst?
Also es hängt ehrlich gesagt von der Größe ab, aber...
Nur so von bis, dass man auch so ein Gefühl hat.
Diese sind so jetzt bei 9.000.
Ja, ist aber ja auch durchaus für diesen speziellen Stil.
Ehrlich gesagt, das regelt ja auch manchmal so ein bisschen die Nachfrage. Genau. Ja, und also so diese kleinen, diese Porträts, so die fangen bei 2 oder sowas an und dann staffelt sich das nach oben. Also ich habe schon eine ganze Familie auf 3 Meter gemalt und so, dann wird es halt mehr. Es sind ja auch 3 Köpfe, 5 Köpfe waren das. Ja.
Und die sind auch nicht in 3 Nächten dann gemalt. Dann gehen wir doch gerne...
das ist jetzt alles dieses Schwarz-Weiß, aber ich habe auch, ich male natürlich nicht nur diese Kinder, sondern auch meinen Gegenpol, das mir unglaublich Spaß macht, weil ich dann immer so einen Ausgleich brauche. Und die hängen dann alle im Bussi-Baby, weil das ja so ein bisschen jüngeres Publikum und es darf auch so ein bisschen anders sein und nicht ganz so seriös. Ja, so da hängen dann eben auch so ein paar so ein bisschen lustigere Bilder auch. Und habe mich auf so bayerische Frieders, ich habe eine Serie gemacht über bayerische Frieders, weil ich habe mal eine Mexiko-Reise gemacht und diese Trachten dort, die sind unglaublich ähnlich zu unseren, ja, also auch, also Dirndl und das ist wirklich sehr, sehr ähnlich und irgendwie liebe ich ja diese Blumenschmuck und was weiß ich. Also das finde ich immer ganz einen schönen Ausgleich zu diesen doch sehr seriösen Herren, die ich dann so immer so, und da kann ich mich dann so richtig austoben wieder und auch wieder mal ein bisschen groß. Sie sind alle so 2 Meter, was weiß ich, und das macht dann auch immer richtig Spaß. Aber die kann ich dir nachher auch noch zeigen, also wenn wir unsere Runde drehen.
Wir kommen immer wieder auf die Kunst zurück. Jetzt, du redest ja auch sehr viel, deswegen nimm ruhig mal was von deinem Kaffee hier.
Ja, danke.
Natürlich interessiert uns alle immer so ein bisschen auch der Mensch dahinter. Also das war jetzt mal der Teil 1 des Kunstblocks. Du hast 4 Kinder, aktuell im Alter zwischen 13 und 22 Jahren. Klar, jeder... Ich habe 2 und weiß, wie und ich bin jetzt kein Grüß-August-Papi gewesen, ne, weil ich lange die Bayern 3 Morning Show moderiert habe. Das heißt, ich war schon unter der Woche präsent und war auch halbe Mama, habe Mutter-Kind-Turn und so alles gemacht. Aber ich denke natürlich, wenn man mit einem Unternehmer verheiratet ist, dass da viel Kindergeschichten auch an dir hängen geblieben ist, oder? War da die Malerei dann im Kopf, aber noch nicht in der Hand? Oder wie war das zu welcher Zeit, wenn du so mal die letzten 20 Jahre vielleicht durchgehst?
Nein, also Kinder sind Kinder und 4 sind mehr. Und das ist schon dadurch, dass sie auch so weit auseinandergezogen sind, natürlich sehr, fängst ja immer, du bist im ewigen Hamsterrad und es hört nie auf. Ich weiß nicht, ich bin 12 Jahre in den Kindergarten gefahren, ich bin 12 Jahre in die Grundschule gefahren und ich kann heute diese Wege nur schweren Herzens nochmal, ich mache immer einen großen Bogen drum. Also es war alles schön und gut, aber es ist auch schön, dass sie dann auch mal größer werden. Und es ist so, als die 2 Großen, die waren, als man irgendwann... sind sie ja selbstständig und dann hat man auch das Ende der Schule vor Augen und zwei sind jetzt durch, beide im Studium und jetzt habe ich noch 15 und 13 und ich habe aber gemerkt, so, also ich meine, weißt du, man hat ja mal früher gearbeitet und irgendwie jetzt Mutter sein ist das Schönste und Wertvollste, was man haben darf. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk im Leben, dass man Kinder begleiten darf und großziehen und aber irgendwann kommt auch wieder so ein Punkt, vor allem wenn man so einen Mann hat wie ich, der nicht zu bremsen ist, kommt man sich dann irgendwie mal so vor, ich glaube, jetzt wäre es jetzt mal an der Zeit, dass es für mich auch wieder so ein bisschen weitergeht. Und ich habe dann angefangen und so bin ich eigentlich zur aktiven Malerei gekommen und ich habe einen Freund in München, der ist Maler und den habe ich gesagt, Werner, komm bitte vorbei und coach mich. Ich will jetzt endlich das mit der Malerei einmal richtig von Grund auf Technik und so erlernen und habe mit dem ein Jahr lang gemalt. Wir standen hier unter jedem Baum und was weiß ich und ich habe vorher noch nie Porträt gemalt, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Ja, es wäre für mich, ich meine, unvorstellbar gewesen. Ich habe jeden bewundert, der das kann. Ich habe mir immer gedacht, boah, wer ist das, der das kann, ja? Das kann, also das war für mich unvorstellbar. So, und dann habe ich ein Jahr lang gemalt, so, aber auch just for fun, mehr oder weniger. Und dann hat mir eine sehr liebe Freundin erzählt, dass es in Kolbermoor eine Akademie gibt, die ein Studium anbieten mit Markus Lüppertz, Professor Markus Lüppertz, der kennt man, denke ich, der ein Studium eben anbietet über 3 Jahre mit Meisterklasse und da habe ich mich getraut, das hätte ich vorher niemals gemacht, die vergeben 15 Plätze und habe dann meine Mappe dahin geschickt und habe einen Platz bekommen. Und das ist immer so, weißt du, so alle 2 Monate für eine Woche, du bist wieder voll, du denkst, du bist wieder so Student und wohnst dann da auch und malst bis tief in die Nacht und hast deine Dozenten und die anderen Studenten drumherum und das ist so, du bist voll in einer, ist eine Zeitreise irgendwie, ja, du denkst gar nicht an, darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber man denkt gar nicht, dass man hier 4 Kinder sitzen hat. Und
aber ist doch mega, eben diese, dann beides zu haben, ne?
Ja, also das war Wahnsinn und das hat mir so unglaublich viel gebracht. Also da habe ich so wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit.
Und es war schon so, wie Schauspieler sagen, ich habe einen Platz an dieser Schauspielschule bekommen, oder? Also um das nochmal hier für die Hörer aufzuwerten, also bei Lüppertz einen Platz zu kriegen, ist jetzt auch nicht so leicht.
Also ich meine, es ist kein Hochschulstudium, das muss man schon vorausschicken, ja, aber es ist trotzdem, was das Wahnsinnige dran ist, dass du von einem alten Meister, das ist wirklich noch ein alter Meister, ich meine, der ist es gibt 5 große Maler Deutschlands, die Nachkriegsmaler sind und die eine völlig neue Ära in der Kunstgeschichte geschrieben haben. Das ist schon unglaublich, dass du so einen live noch erleben darfst, der dir was beibringt. Also ich meine, ja, also als völliger Quereinsteiger und ich meine, da gibt es auch Maler, die sich natürlich diesen Stempel dann auch noch gerne abholen, aber auch, die lassen es halt zu, dass jeder, der Spaß dran hat und natürlich so ein bisschen Basic da irgendwie mitbringt, dass man auch arbeiten kann, das muss natürlich schon sein, sonst macht das Studium auch keinen Sinn. Aber das war Wahnsinn, das ist unglaublich mega toll gewesen, ja.
Und vor allem, man spricht bei Frauen ja auch nicht über das Alter, aber nur zur Einordnung, das war, also da warst du auch schon in den 40ern, oder? War das Ende 30er?
Ja, nee, um Gottes Willen, du schmeichelst mir sehr, aber es war tatsächlich Ende 40, ja. Und es ist immer so schön, in der Kunst wird man immer angesprochen als junge Künstlerin, ist man furchtbar geschmeichelt, aber es hat natürlich nur dem zu, dass man einfach sehr jung jetzt in der Kunst tätig ist, ja. Aber wie auch immer, also das war wirklich eine ganz unglaublich tolle Zeit und daraus mit meiner Meisterklasse, also da haben wir dann auch eine Künstlergruppe gebildet, die sich Freiblau nennt und wir versuchen, die kommen ja aus ganz ganz Deutschland verteilt und versuchen jedes Jahr, muss dann jeder immer eine Ausstellung organisieren, dass wir auch mal ein bisschen rauskommen und sich und uns woanders präsentieren können. Und das ist schon, macht halt einfach wahnsinnig Spaß, auch wieder mit denen zusammenzukommen. Und wir machen immer eine Malwoche und versuchen uns da gegenseitig wieder zu, anzustacheln und dass irgendwie weitergeht. Nee, ist alles super.
Warst du denn, wenn du natürlich hier mit Familie schmeißen, ich nenne es mal Familienmanagerin, dich selbst ein bisschen zurücknehmen, wie du gerade beschrieben hast, vielleicht was für dich in der Rückschau daraus folgt, was du anderen jungen Frauen raten würdest, machen wir auch noch gleich. Aber warst du dann im Hotel eigentlich beteiligt? Also hast du auch da mitgearbeitet, weil Marketing ja auch eine Fähigkeit ist, die man als Hotelier brauchen kann?
Ja, nee, habe ich gar nicht. Dafür gibt es Menschen, die das professionell machen und ich da viel zu raus bin aus dem Thema. Also ich meine, das war Anfang der 90er, das ist einfach gar nicht mehr. Aber als wir angefangen haben, das war ja sehr überraschend, dass dieses Hotel auf uns zukam und es war dann auf einmal so, aber das ist halt so typisch mein Mann. Ich habe am Anfang ehrlich gesagt angefangen, mit in der Küche mitzuarbeiten und habe es einmal in Feinschmecker geschafft. Da bin ich schon ganz stolz drauf. Ja? Also weil für viele kochen, das kann ich, ja. Weil bei uns sitzen also mindestens immer 10, 20 Leute um Esstisch und das liebe ich auch wahnsinnig, das ist schön, aber da haben wir, weil da waren wir recht ratlos, ja, wie das, muss ja irgendwie ein Konzept für alles schaffen, nicht nur, also so, und da hatte ich mich so ein bisschen mit einmischen dürfen und es war wunderbar, aber das hat heute, weißt du, ich meine, früher hat man aus der Lehre, ist man in die Gastronomie gegangen, was weiß ich, heute sind das alles studierte, Hochschulstudierte, was weiß ich, Menschen, die wirklich Profis sind, ja, sonst kannst du das gar nicht bewältigen.
Also für alle, wir haben ja deutschlandweite Hörer, manche auch in Russland und Kanada, wie ich immer an den Auswertungen sehe, in den Downloads. Bachmeier ist inzwischen ein Fünf-Sterne-Haus am Tegernsee. Ich war witzigerweise mal mit meiner Frau da 2009, als unsere Tochter noch relativ klein war. Da ist nämlich gegenüber auch ein McDonald's.
Dass du das jetzt sagen musst.
Entschuldigung.
Das löschen wir jetzt wieder. Ich kriege ja Schnappatmung.
Da war das für mich auch ein okay Hotel, aber es ist natürlich komplett anders geworden in den letzten Jahren. Du hast gesagt, es kam auf euch zu. Wann und warum kam es auf deinen Mann zu? Oder eher auf das Hotel?
Also mein Mann kommt ja aus einer total anderen Branche. Er ist eigentlich Papiermacher und kommt hier aus der Gmunder Büttenpapierfabrik Mund, was die wirklich im Familienunternehmen geführt haben. Und er ist dann aber irgendwann mal rausgegangen, weil er sehr viele andere Interessen hat und hat sich eigentlich immer für Immobilien interessiert. War aber eigentlich hatte er dann sein Büro in München und irgendwie kam es dann, dass der Tegernsee war ja meine Zeit lang wirklich in einem Dornröschenschlaf, würde ich sagen. Und vor 10, 12 Jahren so fing es an, dass ich auch wieder hier, also mein Mann ist ja hier wirklich noch ein echter Tegernseher, dass sich da echt Leute in dem Alter so auch zusammengetan haben, die den Tegernsee echt wieder aufpoliert haben. Das ist echt unglaublich. Da stand zum Teil jedes dritte Ladengeschäft in den Hauptstraßen leer und es war so richtig, also so, und früher fuhr man von St. Moritz über Tegernsee nach Saint-Tropez, was weiß ich. Also da war das wirklich ein, und das haben wir jetzt wieder, ja. Also es gibt so viele tolle neue Läden und es passiert so viel und das, und der Tegernsee ist, glaube ich, wieder voll angesagt. Das ist einfach, ja, und so kam es eben, dass er sich interessiert hat, sich auf ein Hotel einzulassen, weil wir reisen ja auch so ganz gerne und mit 4 Kindern in Hotels mit einem wirklichen Erholungsfaktor ist ja immer recht schwierig, wenn du deine 3 Kinderbettchen dann auch noch neben dein, was weiß ich, quetschen musst, ja, und so. Und dadurch ist das auch recht großzügig und alles gehalten, weil wir uns immer vorgestellt haben, wie hätten wir das denn gerne, wenn wir jetzt mit unseren 4 Kindern da ankommen. Wie hätten wir es gerne, dass wir den möglichst großen, größten Faktor haben, dass alle happy sind und alle glücklich. Und ich glaube, das ist mittlerweile sehr gelungen.
Aber wann ging das los? Also wann habt ihr das Hotel übernommen?
Vor 10 Jahren. Wir hatten jetzt im 1. August 10-Jähriges.
Also 2010 bis 2020. Dann war ich gerade noch 2, 3 Jahre dann davor da.
blöd gelaufen, würde ich sagen.
Augen auf bei der Wahl der Hotelierfamilie sozusagen. Also jetzt hast du mir die Frage schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, wie viel Familie Kohler steckt im Bachmeier Weissach drin. Also du hast nicht so aktiv mitgearbeitet, aber ganz ehrlich, man kriegt das doch dann mit, oder? Wenn du dann je höher der Standard eines Hauses wird, dann und am Tegernsee inzwischen, klar, Manuel Neuer und irgendwelche Wirtschaftsmenschen, die hier sind, und man muss sich es auch leisten können. Was hast du denn für ein Gefühl, gerade in der Kommunikation, wenn Menschen, die extrem erfolgreich sind, auch in solchen Häusern dann Urlaub haben, wahrscheinlich auch genauso anspruchsvoll sind als Gast wie an sich, an ihrer Arbeit, ja. Aber wie begegnest du denen denn an der Bar abends, oder was für Geschichten hat dein Mann da erzählt mit, pass auf, heute war es XY, was für ein arroganter Sack, oder wow, ist der nett. Also hast du da so ein paar Gefühle, die du uns geben kannst?
Ja, also das würde er natürlich nie sagen und nie tun. Aber weißt du, die kommen an und wollen ja eigentlich ihren Frieden haben, und wir lassen genau diese Leute wahnsinnig in Ruhe. Die haben keine Lust, da ständig belagert zu werden. Und was weiß ich, die sind da zum Urlaub machen, um sich zu erholen. Und die fallen auch noch nicht mal auf. Die sind totale normale Menschen. Und du würdest gar nicht denken, wenn die nicht in ihrem sonstigen Umfeld sind, ja, wo man denkt, ja, aber der könnte ja jetzt, was weiß ich, so aus. Ist der das und so? Es interessiert nicht. Er ist ein ganz normaler Gast, der hoffentlich wunderschöne Ferien dort oder seine Zeit verbringt und glücklich ist dort. Ja, das ist unser Auftrag oder der Auftrag des Hotels und des Teams, und die machen das alle mega. Das ist echt. Du hast es ja erleben dürfen.
Genau, ich habe es erlebt, war auch schon mal in einem anderen Haus. Auf einmal steht Lothar Matthäus neben mir, ja, und denke mir, man rechnet ja gar nicht damit, genauso wie manch CEO, der so viel Verantwortung trägt, der ist da ja auch im Poloshirt. Wie du auch sagst, man würde sie gar nicht erkennen, weil die sind ja froh, wenn sie einen Anzug mal nicht tragen müssen.
Ja, warum auch, ja.
Sind da auch Freundschaften entstanden?
Ja, sehr. Also es ist sehr nett. Also was eine ganz, ganz spezielle Zeit ist, zum Beispiel Weihnachten, weil es kommen so viele mittlerweile immer wieder und feiern, oder auch Silvester zu feiern. Und es ist echt richtig nett. Wir machen dann immer so einen Weihnachtsabend auch, dass wir die empfangen. Und die Kinder, früher haben sie dann noch persönlich jedem ein kleines Geschenkchen verteilt und alles. Es ist wahnsinnig persönlich und sehr nett. Da ist das Haus auch noch nicht so ganz voll, weil doch viele dann erst 25, 26 sowas anreisen, und dann ist es aber voll und Silvester feiern und so. Und das ist schon, ist wirklich sehr lustig, weil man wirklich sehr viele kennt, und da hat man eigentlich wie so ein großes Familienfest, und das ist ganz schön.
Ja. Nach Namen brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht fragen, oder? Weil das Teil der Diskretion ist, oder?
Das würde ich nicht tun, nein. Ja, nein.
Ja, schön. Dann danke ich dir für diese Hotelgeschichten. Und ich würde sagen, zum Abschluss unseres Gesprächs widmen wir uns jetzt nochmal der Kunst. Genau. Ja. Das ist ja auch das eigentliche Thema. Genau, trink ruhig mal von deinem schönen Ich habe den Mango. Ich liebe ja Mangosaft. Da muss ich mir jetzt mal ein kleines Schörlchen machen.
Ja, mach das. Mm. Ich weiß, jetzt mal schnell so eine Brezel rein.
Das sind bestimmt auch aus spezielle Kornbrezen, oder? Nicht banales Weißmehl, oder, Frau Kohler?
Nein, nein, nein. Moment, jetzt habe ich den Mund voll.
Oh, ich bin da ja schmerzfrei und der erfolgreich reden Podcast-Hörer auch. Nein. Vorbereitung ist alles. Ich habe ja hier auch immer meinen Stichwortzettel. Über die Technik des Schrubbens haben wir gesprochen, über die Augen, die also quasi die zentrale Botschaft sind. Ja, wie wir wieder auf unser Kernthema kommen. Überleg dir deine Botschaft, was dein Publikum mitnehmen soll. Bei der Vortragsplanung genauso macht es die Künstlerin.
Aber einen Punkt haben wir noch vergessen, weil du mich vorhin nämlich gefragt hast.
Mhm. Gerade
so Frauen in meinem Alter, das ist echt das ist was ganz Wichtiges, was ich eigentlich weitergeben möchte, ist einfach machen. Weißt du, ich meine, wir haben so lange Kinder großgezogen und von diesen Wahnsinnseltern sprechen, beireden und sonst was, ja, die uns da durchgequält, und es steckt in uns allen so viel Potenzial, und wir können und wissen so viel, und man steht da mit einer Ratlosigkeit da und sagt, was soll ich nur machen, was soll ich nur machen, und verzweifeln daran. egal was es ist, einfach mit seiner Leidenschaft, mit viel Liebe, aber es einfach machen, es einfach probieren. Mehr in die Hose kann es nicht gehen. Ja? Also egal, aber meistens entstehen da so wahnsinnige neue Geschichten draus und da kann ich nur jeden dazu ermutigen, einfach tun. Mhm. Ja?
Eine wichtige Botschaft, und auch, dass du sagst, egal was, der eine findet sein Glück entweder im neuen Beruf, im Geldverdienen oder auch Benefiz. Also meine Frau war ehrenamtlich viel engagiert oder hat ihre Leidenschaft als Bäuerin sozusagen entdeckt. Wir haben immer so ein Ackerteil, wo sie komplett biomäßig anbaut das halbe Jahr. Und das ist ja fast ein Fulltime-Job. Das ist unfassbar.
Ne? Das so, glaube ich, ja,
wenn
ja.
Wenn du hier dich nachts einschließt. Ja. Was ist jetzt noch zentral in deiner Kunst, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also wir haben die Köpfe. Es sind Porträts, es werden Porträts bleiben von großen Menschen, aber auch Unbekannte von Kindern auf als Auftragsarbeit. Wo sieht sich Suse Kohler denn in 10 Jahren? Hast du so einen Plan als Künstlerin, als Malerin?
Nein, das kann ich einfach gar nicht sagen, weil also ich habe mindestens 10 Serien im Kopf, die ich gerne malen würde. Ja? Also wenn ich jetzt wirklich mal wochenlang nur für mich wäre, ja, jetzt nur mal so gesponnen, ja, was wird nie eintreten, aber dann könnte ich, da wüsste ich gar nicht, mit welcher Serie ich zuerst anfange. Also man stellt sich unheimlich viel, wenn man mal Zeit hat, dann sich drauf einzulassen, was wären jetzt so die nächsten, was würde dich interessieren. Also da könnte ich könnte malen, aber wo das endet, da will ich mich doch gar nicht festlegen. Weißt du, vielleicht ende ich noch mal irgendwann in der Abstraktheit, die mir heute gar nichts sagt. Kann ich nicht. Okay. Brauche unbedingt, bin figürlich, brauche eine Gegenständlichkeit. Ja? Das ist, ja, aber vielleicht passiert auch das noch mal, ja? Wer weiß. Also,
dann lass uns doch gleich mal kurz hier rausgehen. Es ist ein wunderschöner Tag im September, sehr, sehr warm, dieses Alpenpanorama, die Bergkette. Also du lebst da, wo andere Urlaub machen.
Ja, es ist wirklich schön, man kann es gar nicht anders sagen.
Du hast vorhin gesprochen von deinen Anfängen, weil das würde mich schon noch mal kurz interessieren. Mhm. Wie lernt man malen? Du warst mit deinem Lehrer, mit deinem Mentor irgendwie unter jedem Baum. Jetzt sehe ich hier ein paar Bäume. Heißt das, hat er gesagt, mal hier mal den Grashalm, mal da hinten mal einen Berg? Also wie lernt man malen, gerade auch im Porträtbereich?
Ich wollte Wolken malen. Ich wollte lernen, wie man Wolken malt. Also das kann man gar nicht glauben, manchmal türmen sich ja hier Wolkengebilde auf und dann noch mit dem Abendrot und was weiß ich. Also das ist gigantisch. Aber malen dann mal eine Wolke. Also so, dass sie nach
ich und malen ist
einer Wolke aussieht. Also weißt du, da könnte man so eine Wolke, wo du denkst, du kannst mit der Hand so reinfahren und dir so ein rausholen und sie, ja, also ich bin ja immer sehr,
so. Du bist sehr, sehr leidenschaftlich und willst aufsaugen, merke ich es jetzt mal. Aber ich glaube, als du dann irgendwann den Durchbruch hattest und deine perfekte Wolke gemalt hast, diese Technik, die kannst du ja wieder brauchen, um diese Tiefe reinzukriegen. Ne? Ob die Wolke jetzt greifbar ist oder ein Gesicht, das ist ja völlig wurscht.
Ja, ja.
So lernt man also malen. Gehen wir wieder rein, weil sonst das ist ja. So und sonst brennt es uns weg.
Ja. Ja, du. Sind wir immer noch on air?
Wir sind immer noch on air. Eigentlich wollte ich ja schon dreimal Schluss machen, aber dann fällt mir hier noch was ein und da noch was ein.
Ich kann dir hier oben noch zeigen. Also hier hängt. Also
jetzt geht es eine Treppe herauf.
Eine Stiege, wo eine Hühnerleiter hoch.
So, ich laufe vorbei an bunten Kinderporträts, die natürlich mit Farbe sind, weil sie dann, wie wir gelernt haben, glücklicher aussehen als schwarz-weiß. Das ist jetzt ein kleines.
Das hier zum Beispiel ist hier, die jetzt hier so drüber hängt, das ist so eine Frieda. Bayerische Frieda nenne ich sie immer. Ah. Ja, also wenn du die so siehst, die ist jetzt endlich trocken, das ist jetzt in Öl gemalt. Und da drüben.
Wunderbar, eben mit der Tracht zumindest angedeutet, ein sehr buntes Bild.
Ja, und ich male die auf Trachtenstoffe. Das ist immer so mein Dings, weil ich versuche hier, wie du hier siehst, am Gesicht immer so eine Transparenz zu lassen, damit dieser Stoff immer wieder so zum Vorschein kommt. Hier sind an Augen.
Also jetzt,
die habe ich noch nicht aufgezogen und die warten jetzt drauf, dass sie endlich aufgehängt werden. Und
so ist man als Künstlerin immer dabei. Dann lass es uns doch hier beenden. A, mit dem Hinweis auf Aktuelles zu dir gibt es unter deinem Namen susekohler.art, ne? Also Art.
Kunst. Genau, ja.
Mhm. Und je nachdem, ich meine, so ein Podcast wird auch mal nach ein, zwei Jahren noch gehört, aber wer ihn jetzt zeitnah hört im Herbst 2020, was sind so die nächsten Projekte oder wo kann man auch mal die Kunst außer im Bachmeier-Weissach sehen?
Ja, das zum Beispiel nächstes Wochenende in Venedig. Ich bin eingeladen worden in einer Ausstellung in Venedig, in einem unglaublichen Palazzo. Zu machen, ja. Also da mache ich mit. Und es ist das erste Mal, dass ich im Ausland ausstellen kann. Das ist auch mal ganz aufregend. Ja, also ich werde jetzt nach dorthin reisen und dann meine kleinformatigen Bilder. Ich bin ja doch immer eher größer aufgestellt. Aber das ist ein Transportproblem schlichtweg. Deswegen haben die Kleinformat verlangt. Und das ist ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, was interessiert denn Italiener? Was komme ich jetzt aus Gmund vom Tegernsee und was interessiert die denn überhaupt? Ja, ein Porträt war klar. Und dann dachte ich, ich brauche ja immer eine Geschichte dazu. Und dann war so, dann hatte ich mir überlegt, ja, also irgendwie bräuchte man irgendwie einen Aha-Effekt. Und es hat so ein bisschen, also es sind zwei Kinderbilder. Und der Titel dieser Bilder oder die große Überschrift ist Bestimmung oder Zufall. Und der eine ist Berlusconi als kleines Kind und der andere ist Pavarotti. Warum wird ein Pavarotti war Versicherungsmakler. Warum wird so jemand ein Jahrhunderttenor? Das ist doch Wahnsinn. Ist das vorherbestimmt? Also es ist eine große philosophische Frage und genauso Berlusconi, ja, also und da kannst du natürlich, ich hätte 1000 Köpfe noch, ja. Italien bietet da ja sehr viel von Korruption und bis zu Mega-Menschen, was weiß ich, also da könnte man unendlich mal und dieser Effekt, auf den freue ich mich schon so, wenn man sagt, da geht man vor, ach, wäre nett, zwei Kinderbilder, aber dann kommt man drauf, ach, wie, ja, klar, das ist und dann spielt sich wieder mein erwünschter Kommunikation quasi ab, ja, kurz darüber nachzudenken, ah cool, ich war mal, was weiß ich, in den Caracalla-Fällen, ich habe 90 die drei Tenöre gesehen, was weiß ich, ja, und hat eine Verbindung und eigentlich spielt sich ja dann die eigene Geschichte, also ich versuche den Betrachter ja mit in meine Geschichte einzubauen, in dem, was bei dem dann im Kopf quasi abgeht.
Das ist super. Wie gesagt, wir machen hier Open End. Ich mache nochmal, bevor wir Schluss machen. Nein, weil ich habe jetzt schon wieder. Voll am, ja, das ist aber das Schöne im Podcast. Wer nach 10 Minuten keine Lust hat, ist eh weg. Und die uns jetzt hören, die finden es super, dass wir uns die Zeit nehmen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Wenn du zum Beispiel, ich hänge jetzt komplett noch an Berlusconi und Pavarotti. Wenn jetzt einer sagt, pass auf, malen Sie hier mal und da wäre das Thema Korruption. Da interessiert mich jetzt, was passiert dann im Köpfchen von Suse? Oh Gott, wie kriege ich denn Korruption in das Bild, außer vielleicht in dem, der die verkörpert? Ist es dann besonders düster?
Nein, um Gottes Willen. Ich bleibe in meiner Neutralität, immer treu, aber das ist das, was das kann ich ja nicht bestimmen, also ich meine, würde sagen, Berlusconi hat auch heute noch sehr, sehr viele Anhänger, ja, die lieben den und werden sagen, das liegt in deiner Hand, was du daraus machst. Also Korruption, jeder kennt wahrscheinlich die Geschichte eines solchen. Ich will dem jetzt um Gottes Willen auch nichts vorwerfen. Ja.
Freie Meinung, also zumindest hier.
Ja. Aber das liegt natürlich nahe. So, ja. Also wie war dieser Lebensweg? Weil ich meine, der war ja Wahnsinn, dieser Kerl. Ja. Also,
die Frauengeschichten wieder bum bum, also Berlusconi. Und ich glaube, das könnte man gar nicht alles versuchen, in eine Bildsprache zu übersetzen, ne? So ein ereignisreiches Leben.
Nee, um Gottes Willen. Und erst wollte ich Mussolini malen, aber das habe ich mich dann nicht getraut. Weil ich mir dachte, aber das wäre der größte Effekt, ehrlich gesagt. Wenn du sagst, ach wie süß, guck mal das kleine Kind an und dann liest du Mussolini, boah, ja, dann gehen auf einmal natürlich die Alarmlampen an und dann kommt auch dieser, also wir enden immer wieder in der Kommunikation, Sprache, Bildsprache, es ist einfach fantastisch und ich freue mich, dass du da warst, vielen Dank.
Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung, liebe Suse, wenn du mehr wissen möchtest, schau bei ihr vorbei, auf ihrer Website findest du auch alle Termine, Ausstellungen etc. oder was sich Neues tut im künstlerischen Leben. susekohler.art. Art. Hast gerade schon gehört, deswegen nochmal susekohler.art. Auch das verlinkt in den Shownotes, in den Podcast-Notizen. Und nochmal die Erinnerung, dort findest du auch den Link zum kostenfreien Webinar, die 5 geheimen Hacks von uns Moderatoren, wie du es wirklich schaffst, dein Publikum zu faszinieren, anstatt nur irgendwas zu präsentieren. Melde dich an, freue mich, wenn wir uns dann im Gratis-Webinar sehen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao, ciao.
Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich-Reden-Podcast mit Axel Robert Müller.
Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business-Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de.
Marktführer-kommunikation.de.
Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirt oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de.